ARD.
Mehr Verkehrstote in Deutschland, wie es sicherer werden könnte.
Problem mit Drogenabfällen. Immer häufiger landen giftige Chemikalien in der Umwelt.
Und plötzlich Frühling, was der Wetterumschwung mit dem Körper macht.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Moin, moin, ihr Lieben, an diesem Donnerstag. Es ist der 26. Februar.
Hallo auch von mir. Wir sind Uli Spinnrad und Magdalena Bienert. Und wir gucken jetzt das erste Mal auf eine Statistik, die es jedes Jahr gibt, nämlich wie viele Menschen im Straßenverkehr gestorben oder verletzt worden sind. Die kommt immer vom Statistischen Bundesamt und diese Statistik zeigt jetzt für 2025, es sind mehr Menschen gestorben als im Jahr davor. Ganz genau waren es 2814 Menschen, das sind 2% mehr als 2024. Übrigens sind diese Zahlen für fast alle Verkehrsteilnehmer gestiegen, also mehr Fußgänger, mehr Auto- und Lkw-Fahrer, mehr Radfahrer und auch mehr Leute auf E-Scootern sind gestorben. Nur bei den Motorradfahrern waren es weniger.
Wenn man sich das regional mal genauer anguckt und auf je 1 Million Einwohner runterrechnet, sieht man, die meisten Verkehrstoten gab es in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern. Gründe dafür nennt das Statistische Bundesamt zwar keine, aber in Hamburg und Berlin gab es die wenigsten Toten und das führt die Behörde auf die dichte Siedlungsstruktur zurück. Also da wird dann vermutlich generell weniger schnell gefahren, weil alles innerstädtisch geregelt ist. Und in MacPom oder auch in Brandenburg ist das natürlich ganz was anderes. Da gibt es wirklich viele endlose Landstraßen und ja, auch Bäume.
Die Zahl der Verkehrstoten ist in den letzten 3 von 4 Jahren jedes Mal leicht angestiegen. Aber wenn man das mal aufzieht und auf die vergangenen Jahrzehnte guckt, dann sind die Zahlen insgesamt deutlich zurückgegangen. Also wenn man sich das als Kurve vorstellt, dann geht es seit Anfang der 90er Jahre extrem nach unten und seit einigen Jahren schwanken die Zahlen dann in einem unteren Bereich nur noch leicht. Also mal als Einordnung und als Vergleich für euch, Anfang der 90er gab es noch über 10.000 Verkehrstote pro Jahr und jetzt sind es wie gesagt nur noch 2.800.
Der TÜV sagt aber trotzdem, das sind zu viele. Eine Mobilität mit null Verkehrstoten, das sei keine Utopie. Und deshalb kommt jetzt vom TÜV auch wieder die Forderung nach einem Tempolimit. Also 80 km/h auf Landstraßen, 30 in der Stadt und 120 auf Autobahnen.
Dazu gibt es übrigens auch eine Studie aus dem letzten Herbst, die Ruhr-Uni Bochum, die hat die gemacht und die hat ergeben, dass ein Tempolimit von 120 auf Autobahnen die Zahl der Verkehrstoten um 35% senken würde. Also mal ganz abgesehen von der Diskussion um Umweltaspekte, die es ja auch gibt, wäre das dann wohl einfach sicherer.
Und diese Idee vom TÜV, dass es gar keine Verkehrstoten mehr geben soll, die hat auch die Europäische Union. Vision Zero nennt sich das dann. Bis 2050 soll dieses Ziel erreicht werden. Und schon bis 2030 soll die Zahl der Verkehrstoten um 40% gesunken sein. Vorbild ist da zum Beispiel die Stadt Helsinki, die Hauptstadt von Finnland.
Jo, die haben es tatsächlich geschafft, dass innerhalb eines Jahres niemand im Straßenverkehr gestorben ist. Die Stadtverwaltung sagt, das lag vor allem an verbesserten Bedingungen für Fußgänger und daran, dass die Hälfte der Straßen auf Tempo 30 reduziert worden ist und auch an einem massiv ausgebauten ÖPNV, also generell weniger individuellen Verkehrsteilnehmern. Aber die Stadt hat auch mehr Kontrollen durchgeführt, war also konsequenter.
Andere Länder sind in Sachen Verkehr, ja, muss man sagen, einfach konsequenter als Deutschland. Wenn man zum Beispiel nach Lettland schaut und wenn man da mit mehr als 1,5 Promille am Steuer erwischt wird, dann ist das Auto weg. Nicht der Lappen, sondern sofort auch das Auto. Und zwar für immer. Mathis Ananko ist dort Polizist.
Wir sehen, dass inzwischen deutlich weniger Autofahrer unterwegs sind, die ein bisschen zu viel getrunken haben und eigentlich wissen, dass sie nicht mehr fahren sollten. Diese Fälle sind im Vergleich zur Zeit vor dem Gesetz um etwa die Hälfte gesunken. Die harten Alkoholiker fahren aber trotzdem weiter.
Die Statistik über die Verkehrstoten hier bei uns in Deutschland, die zeigt übrigens nicht nur, dass die Zahl der Verkehrstoten seit 35 Jahren insgesamt rückläufig ist. Es gab letztes Jahr auch so wenig Schwerverletzte wie noch nie seit 1991. Seitdem wird in der Statistik zwischen leicht und Schwerverletzten unterschieden. Vermutlich führen also auch die immer besser werdenden Systeme in den Autos dazu, dass man bei Unfällen häufiger ein bisschen glimpflicher davonkommt.
Unsere Kurznachrichten.
Vertreter des Iran und der USA treffen sich heute wieder zu Verhandlungen. Die USA wollen verhindern, dass der Iran Atomwaffen baut. Sollte es zu keiner Einigung kommen, hat Donald Trump mit Militärschlägen gegen den Iran gedroht. Er hat als Warnung auch schon Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Region bringen lassen.
Die Bundeswehr darf sogenannte Kamikaze-Drohnen bestellen im Wert von 540 Millionen Euro. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages erlaubt. Diese Drohnen sind mit Sprengstoff beladen und werden von Soldaten am Boden in ihr Ziel gesteuert, wo sie dann explodieren. Sie sollen als erstes der Bundeswehrbrigade in Litauen bei der Abschreckung gegen Russland helfen.
Seit 2020 haben wir ja in Deutschland ein Masernschutzgesetz. Also Kinder, die in den Kindergarten oder in die Schule gehen, müssen gegen Masern geimpft sein. Ein Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat jetzt aber fast 30 Arztpraxen in Bayern in Verdacht, bei diesen Impfungen betrogen zu haben. Alleine ein Arzt soll in über 1200 Fällen Kindern einen Impfnachweis ausgestellt haben, ohne dass wirklich tatsächlich geimpft worden ist.
So, jetzt zu einem Thema, das klingt so ein bisschen, als wäre es aus der neuesten Staffel von Breaking Bad.
Ein falscher Scherz, weil das im Kino oder so. Weil das habe ich noch nie erlebt, sowas.
Ja, Breaking Bad habt ihr vielleicht auch gesehen. Da stellt ein Chemielehrer heimlich illegal Drogen her und rutscht dann immer mehr ins Kriminelle ab. Und genauso kriminell ist das hier auch. Es geht nämlich darum, wie Müll entsorgt wird, der bei der Produktion von Drogen entsteht. Und der Mann, den wir da gerade gehört haben, das ist Heinz Dallmann. Und nein, er ist kein Chemielehrer. Er hat aber dieses hochgiftige Zeugs gefunden.
Genau, in Stolberg, in der Nähe von Aachen, hier bei mir in Nordrhein-Westfalen. Da hat Heinz Dallmann auf einmal so ein paar Kanister entdeckt mit einer nicht definierbaren stinkenden Flüssigkeit auf dem Hof von dem Betrieb, wo er arbeitet. Das ist so ein Transport- und Baggerbetrieb. Das heißt, da gibt es viel Platz, wo die Maschinen, LKW und Material und sowas rumstehen. Und diese paar Kanister, was ich gerade eben gesagt habe, war vielleicht auch ein bisschen untertrieben. Es waren nämlich 50 und zwar nicht unbedingt kleine Benzinkanister.
Nee, das waren mehr so Kanister, vielleicht kann man auch sagen Regenwassertonnen groß. Diese großen Plastikdinger mit so einem Metallgerüst drumherum sind das. Und oben kannst du was reinfüllen, unten dann per Ventil rauslaufen lassen. Und zwar gehen da 1000 Liter rein. Und jetzt rechnen wir mal kurz, auf dem Hof von Heinz Dallmanns Arbeitgeber waren so knapp 50 davon. Heißt, da standen dann über 50.000 Liter Flüssigkeit plötzlich.
Jo, nur eben kein Regenwasser, sondern Chemikalien, die Abfälle von der Drogenproduktion sind. Die stinken wohl richtig ätzend nach Schwefel und auch hochkonzentriertem Essig. Und es ist natürlich grundsätzlich komplett illegal, Drogen zu produzieren. Und deshalb auch illegal, Abfälle zu entsorgen, die bei der Produktion entstehen. Je nach Droge fallen pro Kilogramm produzierter Droge bis zu 30 Kilogramm Müll an.
Und diese verbotene Entsorgung von diesem Zeug ist mittlerweile immer öfter ein Problem in Nordrhein-Westfalen. Davor warnt jetzt sogar das Landeskriminalamt. Da gab es zum Beispiel im vergangenen Sommer auch schon mal einen Fall in Stolberg in der Nähe von Aachen in NRW. Das ist nicht weit von der niederländischen Grenze weg. Das betone ich an dieser Stelle mal. Das wird nämlich gleich noch wichtig.
Ja, in diesen Laboren werden synthetische Drogen hergestellt, also sowas wie Amphetamin oder Fentanyl. Und vor allem eben bei unseren Nachbarn in den Niederlanden. So war es jetzt wohl auch bei dem Fall in Stolberg. Da ist auch noch anderer Kram abgeladen worden. Rohre, Trichter, Gasflaschen. Das lässt alles darauf schließen, dass das aus einer Drogenküche kommt. Auf den Gasflaschen gab es sogar noch einen Hinweis auf eine niederländische Firma.
Und in den Niederlanden gibt's eben wohl ziemlich viele solcher Drogenlabore. Da werden regelmäßig welche entdeckt. Und genau deshalb gehen die Behörden dort auch längst knallhart dagegen vor. Die sind da nochmal ganz anders organisiert als hier in Deutschland. Bis hin zu extra Spezialteams, die diesen Giftmüll dann auch sichern.
Ja, das ist aber auch in der Gesellschaft in den Niederlanden, in der Bevölkerung ein größeres Thema. Da sind viele Menschen einfach schon besser aufgeklärt. Heißt, da mal irgendwie eben in ein Waldstück fahren oder auf irgendeinen Platz und da was abladen, ohne dass jemand die Polizei ruft, ist viel schwieriger. Bei uns in Deutschland ist das ja noch gar nicht so präsent. Selbst unser NRW-Innenminister Herbert Reul hat gesagt, er hätte bis vor ein paar Wochen noch gar nicht gewusst, dass es dieses Problem überhaupt gibt.
Ja, und in NRW gibt's auch immer mehr solcher Fälle, ne, wo auf einmal solcher Giftmüll irgendwo abgeladen wird. Insgesamt hat sich die Zahl solcher Fälle seit 2023 mehr als verdoppelt. Und da muss man sagen, das sind auch nur die registrierten Fälle.
Letzte Woche gab es wieder einen in Bornheim zwischen Köln und Bonn. Auch das ist nicht weit weg von der niederländischen Grenze. Da hat sich ein Fahrradfahrer gemeldet, als Kanister in einer Unterführung in Flammen gestanden haben. Die haben gebrannt.
Ja, und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Es ist halt wirklich hochgiftiger Müll und super gefährlich für die Umwelt, für Menschen, für Tiere. Wenn dieses Zeug nämlich ins Grundwasser kommt, könnte das richtig schädlich werden. Da geht's neben den Chemikalien auch um Schwermetalle. Ja, und dass das mal eben in den Boden oder in Flüsse sickert, es ist auch gar nicht ausgeschlossen, wenn da Leute über Nacht irgendwelche Kanister schnell hinkarren, hastig abladen, ja, bleibt vielleicht dann, nicht immer alles dicht.
Oder die dann brennen, ne? Dann läuft das vielleicht auch raus. Und die Entsorgung von dem ganzen Giftzeug ist auch richtig teuer. Da sind wir wieder in Stolberg, kurz vor Aachen. Da musste am Ende dann die Firma blechen, auf deren Gelände der Müll abgestellt worden ist.
Und hier sind jetzt halt die umgefüllten neuen Fässer für den Transport extra, die wir auch noch anschaffen mussten, umfüllen mussten. Der ganze Hof stand voll mit, wie gesagt, 50.000 Liter. Keiner wusste, wovon es kommt.
Und wenn keiner weiß, woher es kommt, ist die Lage rein rechtlich ziemlich klar. Wenn kein Täter ermittelt werden kann, haftet der Eigentümer des Grundstücks. Also heißt in dem Fall die Firma, für die Heinz Dallmann arbeitet, zusammen mit noch einer anderen Grundstückseigentümerin. Und die mussten dann mal eben schlappe 100.000 Euro bezahlen, um das ganze Zeug zu entsorgen. Das ist viel.
Jo, viel Geld.
Mal was Schönes. Meine kleine Tochter ist gestern Morgen völlig euphorisch aus dem Bett gesprungen mit den Worten: Die Sonne ist da! Als sie diesen hellen Streifen am Rand der Gardine gesehen hat. Und es war ungelogen, es war so die gleiche Freude, wie wenn die Lieblingstante zu Besuch kommt, die lange nicht mehr da war.
Ich kann das verstehen. Das war gestern auch Balsam auf meine Seele. Wir waren Eis essen. Die ersten Sonnenstrahlen, Eiskaffee war natürlich voll. Aber wir haben eins bekommen, das war fantastisch. Das tut aber auch einfach gut, ne? Nach diesem grauen Winter. Mhm. Bei dir in Berlin vor allem und auch in Norddeutschland war es ja auch wirklich sehr lange sehr eisig kalt. Hier in NRW geht es ja immer noch, aber auch hier war der Kontrast gestern ganz fantastisch.
Ja, bei mir in Berlin, da zeugen noch die vielen Berge mit dreckigem Split am Straßenrand von dem vielen Glatteis, das wir hatten. Und dann ist es plötzlich frühlingshaft, aber so richtig von heute auf morgen. Ne? Überall in Deutschland wird es wärmer, bei dir in Köln zum Beispiel 19 Grad, selbst bei mir morgen 17 bis 18. In Stuttgart können es sogar bis zu 20 Grad warm werden.
Ja, das klingt toll, aber wir müssen über ein Phänomen reden, was es wirklich gibt und was einige Menschen auch deutlich zu spüren bekommen. Es geht um Wetterfühligkeit und ja, die gibt es wirklich.
Genau, das können Symptome wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und so weiter sein. Und wir sagen dazu, das Wetter alleine macht euch nicht krank, aber wenn der Körper jetzt zum Beispiel eh schon belastet ist, dann kann das diese Wetterfühligkeit durchaus verstärken.
Man bekommt Kopfschmerzen ein bisschen.
Ja, ich persönlich merke es immer an meinem früheren Armbruch, dass ich da immer mal wieder so Spannungen habe. Dass es entweder so ein Druck ist oder manchmal so ein Kribbeln an der Stelle.
Sei es auch die psychische Gesundheit betreffend, die Stimmungslage betreffend.
Ich habe Schlafstörungen bei Wetteränderung.
Wenn Ostwind kam, habe ich früher immer Kopfschmerzen gehabt und wusste das nicht zu deuten.
Ich kenne das auch. Ich hatte mal das Schlüsselbein gebrochen und das Knie war ja jetzt zuletzt kaputt. Bin da operiert worden jeweils. Das merke ich. Ich kann dir nicht genau sagen, wann und warum. Ich weiß nicht, ob es an der Feuchtigkeit liegt oder so, aber ich merke auch, dass da irgendwie es juckt oder kribbelt oder ein bisschen spannend.
Bin ich auch dabei.
Kenn ich.
Kopfschmerzen, ole.
Genau, das ist alles keine Einbildung, weil wirklich alle Menschen reagieren aufs Wetter, aber eben unterschiedlich stark. Ungefähr die Hälfte der Menschen in Deutschland bezeichnet sich als wetterfühlig, sagt also, dass sie auf schnelle Wetteränderungen oder extreme Temperaturwechsel körperlich reagieren.
Und der Deutsche Wetterdienst, der DWD, der sagt auch, die Forschung hat gezeigt, dass Symptome wie Schwindel, Kreislaufprobleme und Kopfschmerzen Anzeichen dafür sein können, dass sich der Körper an die veränderten Umweltbedingungen anpassen muss. Ja, und da ist wirklich auch von Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Unruhe oder auch Schlafproblemen, wie auch der Mann es gerade gesagt hat, immer wieder die Rede. Es ist total logisch, weil unser Organismus ja immer versucht, die Körpertemperatur konstant bei so rund 37 Grad zu halten. Hat er natürlich zu tun, wenn jetzt zum Beispiel morgens, jetzt um 5 sind noch 3 Grad, aber nachmittags wären es hier schon 15.
Jo, da muss der Körper arbeiten. Der aktuelle Wetterwechsel könnte sich bei wetterfühligen Menschen also in den nächsten Tagen dann auch in Form von Schwindel und Kreislaufproblemen zeigen. Der DWD sagt, das liegt daran, dass sich eine Warmfront nähert, die kommt auf uns zu und dadurch verändern sich eben nicht nur die Temperatur, sondern auch der Luftdruck, der Wind, die Sonnenscheindauer und auch die Feuchtigkeit, das alles spielt damit rein. Die Frau hat ja eben auch gesagt, bei Ostwind hatte sie früher immer Kopfschmerzen.
Ich wüsste gar nicht, wo der Wind herkommt, aber man lernt nie aus. Also wundert euch nicht, wenn ihr wisst, dass ihr zur Fraktion Wetterfühlige gehört. Um dem Ganzen vorzubeugen, könnte man ein paar Dinge beachten, zum Beispiel Bewegung, frische Luft sind wohl eine richtig gute Idee. Und ja, Alkohol, Kaffee, Nikotin, auch nicht so eine gute Idee, wenn ihr das Wetter doll merkt. Aber das wissen wir ja.
Genau, ich kann allen nur Eis empfehlen. Das geht immer und das hat gestern auch wunderbar funktioniert. Ich hatte keine Kopfschmerzen.
Und jetzt noch was Niedliches. Vielleicht ist euch ja in den sozialen Medien auch schon mal Sheila begegnet, eine Katze aus Norddeutschland. Die ist inzwischen eine kleine Berühmtheit, weil die immer wieder Ausflüge gemacht hat in den Supermarkt oder zum Friseur. Und zuletzt ist die Katze sogar mit dem Zug von Berne im Landkreis Wesermarsch bis nach Bremen gefahren.
Und ihre Besitzerin hat sie dann danach ins Tierheim gebracht, weil die Kurztrips von Sheila ihr zu nervenaufreibend und zu gefährlich geworden sind. Daraufhin gab es dann viele Bewerbungen von Menschen, die Sheila aufnehmen wollten. Und jetzt gibt es eine Entscheidung. Sie kommt nach Schweden und wird dort ein neues Zuhause bekommen. Und vielleicht bleibt sie ja dann auch mal zu Hause, anstatt immer wieder auszubüchsen.
Dann muss sie auf jeden Fall erstmal eine neue Sprache lernen, ne? So viel ist klar. Genau, wie miaut man auf Schwedisch? Ich recherchiere das mal. Mach ansonsten das. Bin ich raus für diese Woche. Morgen bist du mit Julia hier am Start und wir hören uns Mitte nächster Woche wieder. Ciao.
Bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.